Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserer wöchentlichen Sendung für Bewusstsein und Kultur. Mit per Telefon zugeschaltet ist Dr. Christoph Quach. Christoph, bist du in der Leitung? Da haben wir momentan gerade keine Verbindung. Wir hatten Christoph Quach vorher schon in der Leitung.
Der ist jetzt aber da.
Der ist da, gut. Jetzt
Allerdings
hat.
über die deutsche Nummer, aber es muss jetzt irgendwie so gehen, es hilft nichts.
Okay. Christoph, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Christoph Quach ist Philosoph, Seminarleiter aus Fulda. Du bist aber eben nicht aus Fulda zugeschaltet, sondern aus Osttirol.
So ist es.
Vielen Dank, dass du dir auch in deinem Urlaub die Zeit nimmst für unsere Sendung Radio Enlighten Next. Wir haben dich eingeladen, weil zu unserem heutigen Thema, das wir in Vorbereitung auch zur diesjährigen Herbstakademie hier in Frankfurt machen, nämlich zu der Frage, wozu braucht die Welt Deutschland? Und wir diese Frage sehr auch auf einem tiefen philosophischen Fragestellung, also nicht nur auf einer wirtschaftlichen, ökonomischen oder wie auch immer gestellten Fragestellung stellen wollen, sondern einfach hier auch tiefer gehen wollen, kulturell, spirituell, philosophisch. Und wir wissen, dass du mit deiner Auseinandersetzung mit klassischer Philosophie und auch mit deutscher Philosophie hier wirklich sehr viel beitragen kannst. Und wir haben in Gesprächen auch schon zu zweit sehr viel darüber gesprochen. Du schreibst ja auch philosophische Bücher. Das neueste Buch, das noch nicht am Markt ist, aber das du, wie ich weiß, gerade fertiggestellt hast, geht ja auch über Nietzsche.
Genau.
Obwohl Nietzsche in einem ungewöhnlichen Zusammenhang, wenn ich den Titel richtig mir notiert habe, heißt das: Und Nietzsche lachte, wie man sich
Genau.
mit Plato verliebt, mit Sokrates gelassen wird und trotzdem und trotz Kant den Sinn des Lebens findet. Habe ich das richtig zitiert?
Ja, es heißt tatsächlich so.
So, das Buch ist noch nicht am Markt. Wann kommt es denn auf den Markt?
Im März soll es erscheinen.
Im März kommt es. Christoph, einfach mal so drauf gefragt. Die Herbstakademie hat den Titel Karma und Kreativität, der Beitrag der deutschen Kultur für eine globale Spiritualität. Aus deiner philosophischen Sicht, gibt es so einen Beitrag?
Oh, den gibt es ganz bestimmt. Ich meine, man muss jetzt tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, um diesen Beitrag dann auch wirklich auf den Begriff zu bringen. Ich würde ganz gerne dafür mit einer Erfahrung beginnen, nämlich mit einer Leseerfahrung. Du hast es ja auch in der Anmoderation gesagt, ich habe mich in den letzten Jahren auch zunehmend mit der deutschen Romantik und dem deutschen Idealismus beschäftigt. Und einer der Autoren, die ich in dieser Zeit besonders regelmäßig gelesen habe, ist der große Theologe Schleiermacher. Und als ich Schleiermachers Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern, so heißt das Ding wirklich, nach längerer Zeit wieder gelesen habe, war ich fast erstaunt, weil ich das Gefühl hatte, dieser Text, der ist 200 Jahre alt und der könnte für heute geschrieben sein. Also eine unglaubliche Zeitgemäßheit und Aktualität. Und da ist mir irgendwie deutlich geworden, vor 200 Jahren, also um das Jahr 1800 herum, zwischen 211 Jahre, wurden in Deutschland Diskurse geführt, die den Diskursen, die wir heute führen, zum Verwechseln ähnlich sehen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die, ja, ich sage jetzt mal so, die sensibleren und feineren Interpreten des Zeitgeistes von damals sehr genau gespürt haben, was für eine Zeit, was für eine Epoche im Beginn begriffen war. Vielleicht noch ein Satz dazu. So im dritten Drittel des 18. Jahrhunderts entstand, wenn man so will, die Denkweise, die heute die Welt beherrscht, nämlich die utilitaristisch, ökonomistisch, liberalistische Sicht der Dinge. Und die Menschen in Deutschland, also diese Philosophie entstand in England. Und in Deutschland war man sehr hellhörig und nahm wahr, dass dort etwas im Aufwind befindlich ist. Und man fragte sich, ist es das wirklich oder gibt es alt andere Wege, die in dieses neu beginnende 19. Jahrhundert hineinführen? Vielleicht noch eine weitere Bemerkung, ein anderer Hintergrund war natürlich, waren die Ereignisse in Frankreich.
Ja.
Die Französische Revolution, der Siegeszug von Napoleon Bonaparte, und man sah, dass das große Projekt der Aufklärung, das in Frankreich irgendwie in die Revolution zusammenlief, eine komische, merkwürdige Wendung genommen hatte. Und man fragte sich, was nun? Ist das, das kann auch nicht der Weg sein. Wir müssen andere Wege beschreiten. Und man sah also Frankreich, die Aufklärung, die erst in einen Staatsterrorismus und dann in die Restitution der Monarchie führte. Man sah in England die ersten Entwicklungen, die in den Kapitalismus und in die Ökonomisierung der Welt führten. Und man fragte sich, was können wir anders machen?
Das ist ganz spannend. Was du sagst, ist, dass der deutsche Diskurs damals, um das mal so gestochen zu sagen, aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil die Deutschen ein bisschen später dran waren.
Sie waren später dran und sie hatten von vornherein andere Voraussetzungen,
okay,
unter denen sie antraten, aufgrund ihrer spezifischen Geistesgeschichte, ja, wenn man so will. Ja.
Aber was du sagst, ist, dass sie aus diesen beiden Gründen für zwei wichtige Ereignisse, die damals gerade im Entstehen waren und die noch immer jetzt global extrem bedeutend sind, nämlich die Geburt der Moderne und auch der modernen Weltsicht im Utilitarismus und auch im Kapitalismus in England.
Genau.
Und damit verbunden auch die demokratische Revolution in Frankreich, die ja anfänglich auch von den deutschen Intellektuellen wirklich begeisternd begrüßt wurde, wenn man schaut, wie Fichte, Schelling in Jugendjahren auch Kant begeistert davon waren, aber die dann, wie du richtig auch anführst, mit den Auswüchsen des Terrors und dann auch der Restauration der Napoleon eine Skepsis ausgelöst hat, wo die Frage ist, brauchte sie andere Ansätze? Und
genau,
die Fragestellung, die damals aus diesem Kontext kam, ist eine Fragestellung, die ist jetzt ähnlich wichtig und ist nicht unverwandt dessen, was wir versuchen momentan auch mit neuem integralen, neuem evolutionären Denken, Verbinden von Wissenschaft und Spiritualität neu anzudenken. Ist das ungefähr die Richtung,
ja,
in die du das gedacht hast?
Ja, ganz unbedingt. Also wenn man kann es auch nochmal von der anderen Seite beschreiben, aber es läuft auf das Gleiche hinaus. Wenn man schon in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückblickt, kann man sehen, dass die Aufklärung in Deutschland einen, ja, den berühmten deutschen Sonderweg gegangen ist.
Mhm.
Also anders als in Frankreich oder in England, was die beiden anderen Vorreiter und wahrscheinlich waren es überhaupt die Vorreiter in der Aufklärungsbewegung, anders als in diesen Ländern, war in Deutschland, und das ist für unser Thema von integralem Geist wichtig, der Affekt gegen die Religion nie so ausgeprägt wie in Frankreich oder England.
Mhm.
Also ein Voltaire, der diesen schönen Satz prägte, écrasé l'infâme, zertrümmert die Infame, womit er die Kirche meinte, sowas hätte es in Deutschland nicht gegeben. Und wenn man sich anschaut, solche führenden Köpfe der Hochaufklärung, wie Lessing zum Beispiel,
ja,
das waren Leute, die immer den Versuch unternommen haben, eine Integration zwischen der neu aufkommenden Rationalität der Aufklärung mit der überlieferten religiösen Tradition auf die Beine zu bringen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich ein Spezifikum in Deutschland. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass es in der deutschen Geschichte, also gerade eben auch in dieser Zeit um 1800 herum, ja, man kann schon sagen, tatsächlich Vorläufer des integralen Denkens gegeben hat, von denen ich persönlich glaube, dass wir nicht schlecht beraten sind, heute wieder daran anzuschließen, weil das eben, ja, das ist wirklich das, was gut ist an der deutschen Tradition.
Okay, dann vielleicht, wenn ich das auch direkt so ansprechen darf, was denkst du denn, was damals angedacht wurde, was es heute wert ist, dem wieder neu nachzugehen und auch in den jetzigen Dialog mit reinzubringen, was gibt es hier an Schätzen zu heben, die heute wichtig und relevant sind?
Auch die Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil ja nun auch der, wie soll man sagen, das Deutsch-Dichten und Denken um 1800 herum keine geschlossene Bewegung war, sondern,
ja,
auch ganz unterschiedliche Facetten genommen hat und man hat unterschiedliche Antworten auf die gleichen Fragen, die einen bewegen,
ja,
gefunden. Und ich glaube, gerade auch die Mannigfaltigkeit der Antworten ist für heute spannend. Wir müssen uns ja nicht für eine entscheiden. Wir können ja uns gerade auch in der Polarität des deutschen Denkens aus dieser Zeit heute weiter bewegen. Und da kann man wirklich große Schätze heben. Also ich will einfach nur zwei Punkte hervorheben. Vielleicht vorher nochmal, was sozusagen ins Bewusstsein trat in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts und um 1800 herum, war, dass der Weg der Weg der Rationalität, dafür steht irgendwie Aufklärung, aber wirklich der Weg der Rationalität, man wollte ihn weitergehen, aber man spürte, es gibt, wenn man so will, eine Hypertrophie, also ein Übergewicht der Ratio, und man muss dem etwas entgegensetzen. Das war auf der einen Seite die Wahrnehmung des Liberalismus aus England, den man als sehr so pragmatisch, nüchtern, kalkulierend wahrnahm, was die Sache auch relativ gut beschreibt, und wenig Platz ließ für so etwas wie Poesie, Innerlichkeit, Kreativität. Und genau an dem Punkt setzte der Frühidealismus und die Romantik ein. Also das waren zunächst einmal eng verwandte Bewegungen. Leute wie die gerade schon von dir erwähnten Hegel, Hölderlin, Schelling in Tübingen oder der Kreis um Schlegel, um die Schlegels, Novalis in Jena. Das war sozusagen das geistige Umfeld, in dem die Idee entstand, wir müssen eine neue Kultur bauen, wir brauchen einen neuen Geist, der mehr auf Poesie, auf eine Kultur der Schönheit und des Herzens, auch des Gefühls für die Romantik ganz wichtig setzt. Also das ist sicherlich ein ganz zentraler Gesichtspunkt gewesen, von dem ich auch glaube, dass wir heute daran anknüpfen können. Das andere ist das, was unter dem Stichwort die Weimarer Klassik verhandelt wird. Ich war gerade vor anderthalb Wochen in Weimar bei einer wunderbaren Konferenz, die sich Weimarer Visionen nennt. Und wenn man in Weimar ist, hat man natürlich Goethe wieder vor dem inneren Auge. Und Goethe ist eben eigentlich also auch schon für die gerade genannten jungen Wilden, sage ich mal, um 1800 herum prägend gewesen. Aber die haben etwas andere Richtung genommen als Goethe. Die goethische Richtung selber halte ich aber auch für ausgesprochen zeitgemäß und neu bedenkenswert, weil Goethe einfach daran so faszinierend ist, dass er, wenn man so will, die Integration von Innerlichkeit und Äußerlichkeit mit einer Virtuosität betrieben hat in seinem Werk, die man wirklich selten findet. Also Goethe waren diese jungen Wilden in Weimar und in Tübingen, die waren ihm eigentlich ein bisschen zu sehr so auf dem Innerlichkeitstrip, und er setzt immer das tätige Leben, auch die Außenorientierung, das Wirken in der Welt dagegen. Und ich glaube, diese Verbindung aus politischem Geist und doch einem ganz tiefen spirituellen inneren Weg ist etwas, wofür Goethe steht. Die jungen Frühidealisten und Romantiker, die stehen halt für die Integration von Aufklärung und Gefühl, könnte man sagen. Absolut. Beides finde ich extrem wichtig.
Ja, nee, absolut. Und danke, dass du hier den Bogen so spannst. Und ich glaube, dass sowas sehr intuitiv, sehr schnell einfach auf viel Resonanz stoßt und man sagt, ah ja, da ist etwas, das ist spannend, da ist etwas, das wir wirklich hier brauchen können. Aber es gibt hier natürlich einen großen Einwand. Und dieser große Einwand ist das, was du betont hast, was so der Schwerpunkt dessen war, gerade auch in der deutschen Romantik, also da ist zu viel der Rationalität, es braucht wieder die Poesie, es braucht wieder das Gefühl, es braucht wieder das Irrationale. Das allein auszusprechen, bringt den Gedanken sofort auf die deutsche Geschichte, wie sie sich entfaltet hat, weil die Entwicklung von dem, was du geschildert hast, geht natürlich direkt zu solchen Namen wie Nietzsche, wie Wagner. Und mit Wagner ist man natürlich sehr schnell auch mit dem, was im 20. Jahrhundert im deutschen Faschismus gerade auch unter diesen Vorzeichen, die du genannt hast, an Abgründigen passiert ist. Ja. Und ein Grund, warum in den letzten Jahrzehnten so etwas, was du gerade hier skizziert hast, auch schwer ansprechbar war, war, weil berechtigterweise der Vorwurf im Raum stand, seht, wo das hingeführt hat. Wie soll man auf diesen Vorwurf antworten?
Also, das ist natürlich eine sehr diffizile Geschichte, weil ich halte es auch für, wie soll man sagen, es geht sehr schnell, wenn man quasi eine gerade Linie von dem Kreis der Frühidealisten und Romantik oder Frühromantiker um 1800 in Jena oder den großen Denkern in Tübingen in den Faschismus zieht. Natürlich ist dort, wie soll man sagen, ein Thema angeschlagen worden, was dann eine nochmal über 100 Jahre währenden Geschichte in immer, sagen wir, stärkeren Trivialisierungen dann auch in die politische Bewegung des Nationalsozialismus irgendwie mit eingeflossen ist. Da liegen natürlich auch noch ganz viele Etappen dazwischen. Die ganze Jugendbewegung, die Wandervogelbewegung, die ganzen Lebensreformbewegungen, die so um 1900 entstanden sind, die sich wiederum auf Nietzsche beriefen. Und Nietzsche steht sicherlich auch über Schopenhauer vermittelt in einer Tradition, die irgendwie bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts zurückführt. Aber
ich, ganz kurz,
ich würde einfach Folgendes sagen.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf.
Ja, bitte, bitte.
Eine technische Bitte. Du bist ein bisschen schwerer jetzt zu hören, wenn du vielleicht, wenn das ein Grund ist, dass du vielleicht am Telefon näher am Mikrofon sein könntest, weil du warst vorher um einiges besser verständlich, als du jetzt gerade bist.
Okay, ist so besser?
Absolut viel besser.
Okay, alles klar, dann beiß ich jetzt in den Hörer.
Gut. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Fahr nur vor. Okay, nein, was ich einfach sagen wollte, ist, was mir eben an diesen, gerade an den frühen Romantikern, wir können auch gerne nochmal drauf kommen, der Tübinger Kreis, der damals ein Systemprogramm des deutschen Idealismus entwickelt hat, was wirklich eine geistige Revolution beschworen hat, was ich sehr faszinierend finde. Diese Leute, würde ich sagen, hatten ein klares Bewusstsein dafür, dass es wirklich um eine integrale Philosophie geht, die Errungenschaften der Aufklärung um keinen Deut preisgibt, aber dem etwas anderes an die Seite stellt, nämlich die Besinnung auf, ich sage jetzt mal, das Schlagwort war damals Poesie. Mhm. Und in diesem Papier, in diesem ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus wurde sogar der Gedanke formuliert, wir brauchen eine neue Mythologie. Also das hat man gesagt, aber man wusste, man möchte die Errungenschaften der Aufklärung nicht drangeben. Ich glaube, was passiert ist und was sicherlich irgendwie auch die fatale Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Ideologie dann mit auf den Weg gebracht hat, ist, dass man, wenn man so will, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Also man hat sich von der aufklärerischen Tradition verabschiedet und hat dann eben sehr stark auf irrationales Mythos, Emotion und so weiter gesetzt. Und dadurch ist hat die Sache eine erhebliche Schieflage bekommen. Mhm. Und das ist sicherlich etwas, was man kritisch sehen muss. Und wenn man heute an diese Tradition anknüpfen möchte, besser und mehr im Sinne dieser Denker von damals tun sollte.
Mhm. Das heißt, die Antwort, die man heute da erfinden muss, ist ein besser und mehr dessen, was damals schon angedacht worden ist. Und du sagst, das, was hier wirklich auf die schiefe Bahn kam, mit der deutschen Geschichte und dem Nationalsozialismus, ist eigentlich nicht notwendigerweise in den Wurzeln der deutschen Romantik und des deutschen Idealismus schon drinnen. Und was es braucht, ist wirklich auch die aufklärerische Seite hier mit zu betonen, um hier wirklich das relevant zu machen für das, was wir heute brauchen.
Ja, das würde ich in der Tat so sagen. Und also gerade eine Figur wie Goethe, den finde ich da nach wie vor ausgesprochen faszinierend, weil er eben wirklich diese Balance zwischen Innerlichkeit, Sturm und Drang und diesem wirklich sehr nüchtern, pragmatisch, rationalen bewahrt hat. Aber immer im klaren Bewusstsein darum, es braucht beides. Mhm. Weshalb er sich ja auch gegen die Auswüchse von Romantizismus, das hat er voll mitbekommen in seinem Alter, auf der einen Seite und Aufklärung, was er mehr in seiner Jugend mitbekommen hat, auf der anderen Seite immer wieder gewehrt hat. Also da finde ich eigentlich, ist so ein Mittelweg, der sehr präzise das Maß hält, das wir heute so dringend brauchen, beschrieben worden. Und wenn ich mir halt anschaue, was eben gerade Figuren wie Schelling oder Hölderlin dann zwei Generationen später entworfen haben, sehe ich etwas Ähnliches, vielleicht noch mit einem stärker kulturrevolutionären Pathos vorgetragen, das uns heute vielleicht befremdet. Aber was ich auch hilfreich finde, ein Gedanke vielleicht noch, der mir besonders bei Hölderlin sehr kostbar ist. Es gibt für den Zusammenhang, über den wir hier reden, ein unglaubliches, ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine Hymne ist oder ich komme mit diesen Versmaßen immer nicht so richtig klar. Also ein spätes Gedicht von Hölderlin, das hat den Titel Germanien. Mhm. Und ähnlich wie in seiner großen Elegie Brot und Wein beschreibt er darin die Situation Deutschlands als eine, wenn man so will, der geistigen Schwangerschaft oder des geistigen Wartestandes. Es gibt darin die berühmte Zeile von dem Dichter in dürftiger Zeit, die später Heidegger auf den Denker in dürftiger Zeit gewendet hat. Man erlebte damals, es lag etwas in der Luft und man wusste nicht so richtig, wohin sich die Dinge entwickeln. So kommt mir das bei Hölderlin vor und das erlebe ich heute ganz ähnlich. Und das wiederum war für diese Menschen damals ein Grund zu einer Haltung der, wie soll man sagen, der nüchternen, demütigen Empfänglichkeit. Man schaute, wohin entwickelt sich der Geist und was kann unser spezifischer Beitrag sein und wie können wir das zur Sprache bringen. Ich glaube, das ist auch etwas, was man aus dieser Frühzeit des 19. Jahrhunderts für heute zu einer neuen Geltung bringen sollte.
Einfach als Frage dazu, weil also ich kann dir in dem nur zustimmen, wenn wir aber wirklich das Anliegen haben, das für unsere heutige Zeit wieder relevant zu machen,
ja,
kann ich natürlich an einer Tatsache nicht vorbei, dass es nicht nur die Gefahr gab, das Ganze ins Irrationale kippen zu lassen, sondern dass das eine reale Geschichte geworden ist, mit einer fatalen Auswirkung für ein ganzes Jahrhundert, für den ganzen Kontinent und eigentlich für den ganzen Globus.
Absolut.
Wir können die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht verstehen. Unsere gesamte Postmoderne, unsere gesamte Geisteshaltung der letzten 50 Jahre, wir können sie nicht verstehen, wenn wir sie nicht auch verwurzelt sehen in dieser Katastrophe, die im deutschen Kulturkreis hier ausgelöst wurde, für eine weltweite geistige Krisensituation. Und ich würde sagen, das, was die postmoderne Antwort darauf war, ist auch zu einem großen Teil nur verständlich, wenn man sieht, das ist eine Antwort auf eine Krisensituation und auch eine Verzweiflungsantwort dessen, was hier wirklich radikal schief geht. Brauchen wir hier neben der Rückbesinnung all dessen, was du angesprochen hast, auch ein gleichzeitiges Mitdenken dessen, was hier als Katastrophe war?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also das klingt jetzt vielleicht ganz merkwürdig, aber man könnte die Dinge ja sich auch so anschauen, dass man sagt, gerade weil, sagen wir mal, die Gefahr, die in diesem um 1800 herum eingeschlagenen oder erprobten Denken des deutschen Geistes, das klingt immer so hochgestochen, aber dieser schon, also der deutschen Romantik gesteckt hat, diese Gefahr ist tatsächlich eingetreten oder sie ist sozusagen realisiert worden, sie ist Wirklichkeit geworden und zwar auf eine erschütternde Art und Weise, an der natürlich niemand mehr vorbeigehen kann und wo wir alle nur sagen können, das darf es nie wieder geben. Und deswegen glaube ich, dass es so unbedingt erforderlich ist, dass wir ein ganz klares und nüchternes Bewusstsein dafür wahren, wohin das geführt hat und welche Abgründe sich auch eröffnen können, wenn man den Weg zu beschreiten versucht, eine stimmige Synthese zwischen, ich sage jetzt mal, Rationalem und Irrationalem oder in der Sprache Nietzsches zwischen Apollinischen und Dionysischen hinzubekommen. Das hat immer die Gefahr des Abrutschens in das Chaos und in die Katastrophe, in die Bestialität und Animalität besteht. Aber gerade das könnte uns ja, und das ist tatsächlich meine Hoffnung, in die Situation bringen, dass wir in dem klaren Bewusstsein dieser Gefahr nun einen Weg einschlagen, in dem wir nicht alles, was mit, ich sage jetzt mit dem Dionysischen, mit dem Irrationalen, mit dem gefühlsmäßig Romantischen zu tun hat, in Bausch und Bogen verdammen, so wie das nach 1945, 50 Jahre lang erstmal geschehen ist, sondern dass wir uns wirklich nach neuen Formen einer stimmigen Integration umschauen, neue Wege beschreiten, die eben aus der Erfahrung der Geschichte gelernt haben.
Ja, absolut. Und würdest du nicht auch sagen, dass die zentrale Dimension dieses daraus gelernt haben einfach auch eine ethische Antwort darauf ist? Nämlich, dass wir als Kultur, als Individuum, aber auch als Kultur eine zutiefst menschliche Antwort auf das Geschehene finden.
Unbedingt, absolut. Also wäre das nicht so, hätten wir ja nichts aus der Geschichte gelernt. Ja. Und wäre jeder Anschluss an frühere gedankliche Welten ein hochgradig risikobehaftetes Unternehmen, weil wir immer Gefahr laufen würden, die Katastrophen zu wiederholen. Das soll ja nicht geschehen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass gerade die, wie soll man das denn sagen, die Erfahrung der nationalsozialistischen Katastrophe, in der halt, wie soll man sagen, eine Maßlosigkeit des Grauens und auch eine Maßlosigkeit, eine Anmaßung, eine Vermessenheit regierten, und heute, wie soll man sagen, neu dazu animieren, neu dazu inspirieren sollte, eine Kultur des Maßhaltens und der Angemessenheit zu kultivieren und zu pflegen. Ich reite es auf dem Maßthema herum, weil das eines ist, das eben gerade auch Denker wie Goethe, aber auch ein Hölderlin unglaublich beschäftigt hat. Es war immer die Frage, wie können wir das rechte Maß finden? Selbst bei Nietzsche kommt der Gedanke, dass wir für eine gelingende Kultur eine ausbalancierte, maßvolle Integration von, ich bleibe jetzt mal bei seinen Worten, dionysischem und apollinischem, also dem geordneten, strukturierten, nüchternen, sachlichen Verstand, aber dann eben auch dem rauschhaften, ekstatischen, emotionalen, gefühlsmäßigen auf der anderen Seite hinbekommen. Und ich glaube, das ist sozusagen das deutsche Thema, weil wir die Maßlosigkeit in einem solchen Maße gelebt und damit die Welt in Chaos gestürzt haben, dass wir aus der durchgearbeiteten Erfahrung dessen heute dafür stehen und eintreten könnten und auch die geistige Substanz in unserer Geschichte haben, die wir brauchen, um für eine Kultur des Maßes, des integralen Maßhaltens eintreten könnten. Das wäre jedenfalls das, was ich mir wünschen würde.
Nee, das finde ich wirklich auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Eine Dimension, die ich hier noch mit ansprechen möchte, ist, dass das Motiv dieses Maßhaltens ja auch ein sehr direktes Motiv ist, das, was du angesprochen hast, dieses Lernen aus der Geschichte. Weil, um eine persönliche Erfahrung mit hier reinzubringen, die ich mal hatte, in einem Besuch, wo ich in Dachau, wo ich einen Nachmittag lang in Dachau war, und wo einfach ein Gedanke, der seitdem mir sehr wichtig ist, nämlich zu sehen, wenn die Möglichkeit besteht, dass in der Menschheitsgeschichte so etwas wie Dachau oder Auschwitz nicht das letzte Wort hat, dann ist etwas geleistet für die Menschheitsgeschichte. Wenn selbst so ein Abgrund nicht das letzte Wort hat, weil wir in der Lage sind, einfach durch unser Menschsein in der Lage sind, aus unserem Menschsein darauf eine Antwort zu finden, was auch immer damit gemeint ist, dann ist etwas für die Menschheitsgeschichte gewonnen. Und wenn das der Fall ist, dann kann etwas sehr extrem Negatives eigentlich in sein Gegenteil gewendet werden.
Klar, dadurch wird natürlich das Negative nicht auf negativ zu sein. Das
nee, muss man absolut
ganz
nicht
klar sagen. Und das kann auch das Geschehene nicht ungeschehen machen. Nee. Und es wird auch nicht dadurch sinnvoll, dass man im Nachhinein dem nochmal eine Wendung gibt. Aber ich sehe das exakt genauso wie du. Also ich glaube, dass, wie kann man das am besten beschreiben? Also es war eine ungeheuerliche Energie und Kraftanstrengung, die auch diesen völlig irrsinnigen und wahnsinnigen Vernichtungsapparat des nationalsozialistischen Terrors in Gang gebracht hat. Und diese Energie, die hat unglaublich viel Leid über die Menschen gebracht, aber die ist irgendwie auch nicht weg. Und wenn man heute diese Energie versucht, in eine heilende, in eine wirklich die Welt bereichernde und, ich sag mal, maßvolle Energie zu verwandeln, zu transformieren, dann kann das sicherlich die Entwicklung der Menschheit voranbringen. Wobei, bitte bloß nicht jetzt mir irgendwie sowas wie am deutschen Wesen soll die Welt genesen da reindichten. Das liegt mir völlig fern. Ja. Aber ich meine, es ist für mich eher ein Thema der Verantwortung, gerade weil unser Volk eine solche Barbarei veranstaltet hat, sehe ich uns in der Verantwortung, aber auch in der Chance, dieser Verantwortung wirklich gerecht zu werden, auf dem Hintergrund dieser Erfahrung mit dem Besten der eigenen Geschichte neue Schritte in die Zukunft zu gehen.
Weil, um dem einfach auch noch eigentlich jetzt nur zu unterstreichen, was du sagst, und das finde ich eigentlich fast ironisch und unheimlich wichtig, das, was du angesprochen hast, was damals gedacht worden ist, vor 200 Jahren, genau für die Problematik, die wir gerade besprechen, unheimlich wichtig ist.
Genau.
Dieses Maß kann ja eigentlich nur aus dem gewonnen werden, dass wirklich auch dieses Verstehen der Polarität zwischen apollinischen und dionysischen, zwischen dem Rationalen und dem Gefühlsmäßigen, zwischen dieser Innenseite und der äußeren modernen Zuwendung an die Welt, in dieser Polarität das Maß zu finden und auch beide Dimensionen halten zu können, das ist ja damals das, was versucht wurde anzudenken. Und genau das brauchen wir, um mit dem umgehen zu können, was wir hier ansprechen.
Ja, ich glaube, dass es in der Tat so ist. Und ich meine, wir sehen ja im Augenblick, wenn man in die Welt schaut, es ist unglaublich viel im Umbruch. Wir wissen nicht, was aus der Weltwirtschaft wird. Es kann sein, dass wir innerhalb weniger Monate, Jahre eine wirklich gravierende Weltwirtschaftskrise erleben werden. Das heißt, es bestehende Ordnungsstrukturen, die über lange Zeit nun, wie soll ich sagen, in der Welt in Geltung standen und die uns ja auch großen Wohlstand und großen Segen bereitet haben, zumindest in unseren Breiten. In anderen Gegenden sieht es sicherlich völlig anders aus. Aber diese Strukturen sind nicht für die Ewigkeit gebaut und die werden sich ändern. Und das heißt, wir werden es mit chaotischen Zeiten zu tun bekommen. Und gerade deswegen glaube ich in der Tat, dass eine, wie soll man sagen, eine Philosophie, eine geistige Haltung, die sich darum immer wieder darum müht und mit großer Achtsamkeit darauf Wert legt, ein Gleichgewicht herzustellen, Polaritäten zu integrieren, so wie du das gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist wirklich absolut zeitgemäß und ist quasi die geistige Ausstattung, die wir brauchen, um gut in die Zukunft zu kommen.
Christoph, mal herzlichen Dank dafür. Ich denke, wir sind jetzt auch in unserer Sendung an der Zeit angekommen, wo ich gern das Gespräch aufmachen würde und auch unsere Zuhörer bitten und animieren möchte, sich mit in dieses Gespräch einzuschalten. Ich gebe dazu wieder die Telefonnummern durch, unter der Sie uns hier im Studio erreichen können. Das wäre die deutsche Telefonnummer 0234 543 98 10 oder in Österreich 0126 505 40 und in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle drei Länder gleich 92 54 32. 92 54 32 mit der Raute-Taste am Schluss. Für diejenigen von Ihnen und von euch, die per Computer sich hier zugeschaltet haben und kein Telefon in der Nähe haben, Sie können uns wie immer auch per E-Mail erreichen. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. Radio@enlightennext.org. Fürs Telefon noch ein Zusatz. Die Grundschaltung der Telefonleitung ist so, dass die Telefone stumm geschaltet sind, damit wir eine möglichst saubere Leitung haben. Sie können, wenn Sie sich ins Gespräch einbringen wollen, Ihr Telefon mit der Stern-6-Tastenkombination, Stern-6, freischalten und danach wieder mit der gleichen Tastenkombination Stern-6 wieder stumm schalten, sodass Sie sich einbringen können und wir nachher wieder die Leitung auf einem möglichst geringen Nebengeräuschpegel halten können. Ja, das gesagt. Die Frage an die Technik, ob die Leitung freigeschaltet ist. Die Leitung ist freigeschaltet. Wenn jemand hier in der Leitung ist, Sie sind herzlich willkommen, hier sich mit einer Frage an Christoph Koch in diese Sendung mit einzubringen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt technisch auch freigeschaltet ist. In der Zwischenzeit hier vielleicht eine Anfrage, die uns per E-Mail erreicht hat. Die E-Mail-Frage, lieber Christoph Quach, Sie wiesen darauf hin, dass ein Beitrag der romantischen Mentalität darin liegt, dass das romantische Denken die Erkennungsgrenzen auszuweiten versuchte, durch Intuition, Inspiration, Fantasie, Vorstellungsvermögen und Gestaltungswillen. Die darin schlummernde Idee, Poesie kann die Welt eventuell besser und umfassender aufschließen und erschließen als Prosa. Wie kann uns diese Idee des Schöpferischen und Künstlerischen heute, was kann uns diese Idee des Schöpferischen und Künstlerischen heute bedeuten? Was meinen Sie?
Große Frage.
Absolut.
Also, ich meine, ich würde mich nicht so auch für die Romantik interessieren und hätte nicht so eine Faszination daran, wenn ich nicht glauben würde, dass das tatsächlich uns einiges bedeuten kann. Und zwar einfach aus dem Grunde, ich glaube ja, dass das Thema, was die Romantiker so präzis formuliert haben, dass wir mit einer einseitigen Fokussierung auf Rationalität, auf Wissenschaftlichkeit, aber auch auf diese, wie soll man sagen, diese utilitaristische Klugheit, den ökonomischen Sachverstand, dass uns einfach nicht gelingt, allein damit das Leben auf Erden besser zu machen. Mhm. Unbenommen. Wir haben enorme Fortschritte dadurch auf die Beine gebracht und einen erheblichen Wohlstand erzielt. Aber man sieht ja heute auch, die Depressionsrate steigt, es gibt immer mehr Burnout-Patienten. Es ist nicht unbedingt so, dass die Menschen in der Breite tatsächlich glücklicher geworden sind, dass sie das Gefühl haben, ein erfülltes und ja, wirklich in der Tiefe gefühltes Leben zu leben. Ich nehme es ist schon so wahr, dass wir auch bedingt durch unsere Medienkultur, in der wir uns bewegen, eine ziemliche Oberflächenkultur ausgeprägt haben. Und das, denke ich, hat etwas damit zu tun, dass wir eben genau dasjenige vernachlässigt haben, was die Romantiker eingefordert haben. Fantasie, Intuition, Kreativität. Und ich sehe ja auch, dass es heute, gerade auch in spirituellen Szenen, durchaus das Bemühen gibt, diese Aspekte des menschlichen Lebens wieder einzubringen. Auch hier laufen wir wieder Gefahr, sozusagen das Kind mit dem Bade auszuschütten und jetzt irgendwie einen esoterischen Spiritualismus zu pflegen, in dem dann alles Gedachte oder alles Verkopfte von vornherein schon mal irgendwie blöd ist und weg muss. Da sage ich dann immer, nicht denken ist auch keine Lösung. Wir brauchen das Integrative, aber ich denke, wir brauchen auf jeden Fall ein größeres öffentliches Bewusstsein für die Schätze und die großen inspirierenden Kräfte, die eben auch den Künsten, die der Spiritualität, die der Poesie innewohnen. Und da würde ich mir einfach auch im breiten Mainstream unserer Gegenwartskultur einfach sehr viel mehr wünschen. Und davon sehe ich leider viel zu wenig.
Okay, lass mich doch hier zwei Fragen anhängen an dem, was du gesagt hast. Das eine, der Hörer hat es so schön formuliert, den höheren Erkenntnisgewinn in Poesie gegenüber Prosa. Das ist so schön auf zwei Begriffe zusammengebracht und ich glaube, es ist verständlich, was er meint damit. Und das muss ja mal auch sozusagen begründet werden, warum ist in der Poesie mehr an Erkenntnis als eine Frage und damit verbunden, wo ist denn dann die Abgrenzung zu einem puren Irrationalismus, wo einerseits ja einfach so ein spirituelles Antidenken gepflegt wird, wie es auch New Age-mäßig teilweise auch modern werden kann. Und eben auch Schattenseiten, die wir vorher angesprochen haben, hier mit wieder möglich werden. Wie kann diese Abgrenzung geleistet werden? Aber als erste Frage, inwiefern kann man überhaupt sagen, hier wird mehr gesehen in der Poesie?
Ja, das ist natürlich auch nicht so ganz leicht und auf die Schnelle zu beantworten. Ich glaube, der Erkenntnisgewinn, den die Poesie leistet, der liegt kurioserweise gerade in ihrer Unschärfe. Poesie und wie auch andere Künste ja nicht viel anders gegenüber zu Prosa, also wenn man damit eher jetzt die nüchterne und rationale Sprache vielleicht auch der Wissenschaft meint, erschließt, sage ich mal, Dimensionen des menschlichen Lebens und vielleicht auch der menschlichen Seele, wenn dieses alte Wort zu verwenden erlaubt ist, die einfach mehr von der Tiefe unserer eigenen Existenz preisgeben oder die mehr in die Sinndimension unseres Lebens führen. Poesie ermöglicht Sinnerfahrung. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist nun etwas anderes als wissenschaftliche Erkenntnis. Wir wissen da nicht mehr, aber wir wissen vielleicht tiefer und sind eher in der Welt heimisch und fühlen uns eher in der Welt zu Hause. Wissen uns auch mehr verbunden. Und das ist so ein Aspekt, auf den ich besonders abheben möchte, weil wir in einer Welt leben, in der dieses Gefühl irgendwo des Isoliertseins sich wie ein Elementarteilchen in einer letztlich herzlosen Gesellschaft zu bewegen, immer mehr um sich greift. Und machen, wenn es darum geht, diese Qualität des Verbundenseins, auch des Miteinanders, des in der Welt heimisch Seins ins Bewusstsein zu rufen. Ich glaube, dafür ist die Poesie wie auch die Kunst und im guten Sinne auch Philosophie und Spiritualität ganz kostbare Instrumente. Wenn wir halt einfach immer nur in einem wissenschaftlichen Denken bewegen oder in so einer oberflächlichen Zerstreuungsindustrie, dann werden diese tiefen Dimensionen nicht erreicht und dieses Gefühl des Alleingelassenseins, des Abgekoppeltseins, des Isoliertseins und der fehlenden Zugehörigkeit greifen immer mehr um sich. Also geht nicht darum, wenn man diese Idee von Poesie und Kunst und Mythologie als Grundpfeilen einer Kultur, dass wir dadurch den wissenschaftlich-technischen, gesellschaftlichen Fortschritt voranbringen würden. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dieses Gefühl des Zuhause-Seins, des in einem sinnvollen Lebenszusammenhang sich zu bewegen, dieses Wissen darum zu pflegen und zu kultivieren und immer neu zu inspirieren. Denn solange wir das nicht haben, nutzt uns all unsere Rationalität, unser technischer Sachverstand und unsere unglaubliche auch ökonomische Intelligenz überhaupt nichts. Mhm. Oder nur wenig.
Ja.
Und um deine zweite Frage zu beantworten, wenn wir jetzt nur noch irgendwie uns in poetischen Welten bewegen wollten, dann würden uns sozusagen die Tools abhanden kommen, die wir brauchen, um einfach in unseren lebensweltlichen Zusammenhängen bestehen zu können und uns da auch, sagen wir mal, den Herausforderungen der Zeit angemessen bewegen zu können. Also ich bin beileibe niemand, der jetzt irgendwie sagt, weg mit der Wissenschaft und Schluss mit dem technischen Fortschritt. Ja. Aber ich bin durchaus jemand, der sagt, wir müssen dem einfach ein Gegengewicht entgegensetzen. Wir müssen dieser Welt, in der wir leben, wieder Tiefe verleihen, damit die Menschen auch die Erfahrung von Sinn und Zusammengehörigkeit machen können.
Mhm. Eine kurze Zwischenbemerkung. Ich habe hier einen Leserbrief von einer Leserin, Hörerin bekommen, die sagt, dass es eine technische Schwierigkeit gibt, hier sich telefonisch einzuwählen. Warte mal dann auf das Zeichen von der Technik, falls das wieder in Ordnung ist. In der Zwischenzeit, ich habe gerade jetzt das Zeichen von der Technik bekommen, dass es jetzt funktionieren sollte. Also jetzt, wenn Sie sich einbringen wollen per Telefon, sollten die Leitungen frei sein.
Ja, hallo, guten Abend, Herr
Bundy. Ja, hallo.
Ja, also vielen Dank für dieses total anregende Thema und Gespräch. Und ich hätte an Christoph eine Frage, denn diese Werke dieser Größen, die du vorhin genannt hast, es ist so schön, es ist nicht nur weisheitsvoll, es ist von Schönheit durchgetragen und wie die vorherige Frage auch mit der Poesie so satt davon, dass es wirklich auch eine Lust ist, sich darin wiederzufinden. Und ihr habt sehr schön noch betont, diese Reife, die jetzt hinzukommt, dadurch, dass man die Abwege ja so klar vor Augen hält. Und ich wollte eigentlich noch ein Motiv irgendwie hinzunehmen, denn alles, was du genannt hast, Christoph, egal ob es Goethe jetzt war, mit seiner Freundschaft mit Schiller oder die Frühromantiker, gerade wie du sagtest, diese Treffen da in Jena, die haben das alles zusammen gemacht. Das waren nicht Geister, die für sich nur gedacht haben, also nicht nur eine Verankerung in Poetischem hatten, sondern auch im edlen Streit, im Miteinander. Und wie findet man dazu heute eine Form? Weil wir leben der Sache nach viel isolierter. Oder wie siehst du das?
Ja, gute Frage, danke schön. Nein, ich sehe das ganz ähnlich. Und es ist auch sicherlich kein Zufall, dass gerade Hölderlin, der für mich in der Hinsicht vielleicht der kühnste und der waghalsigste Vordenker in diesem Kreis gewesen ist, bei Nova ist es aber auch nicht viel anders, selbst bei dem eher nüchternen Schilling, die Vision einer gelingenden Kultur, die hatten, und darum ging es ja, sie suchten ja wirklich nach einer Alternative zu dem, was die Französische Revolution gebracht hatte. Sie suchten nach einer Alternative zu diesem aufkommenden Ökonomismus, den sie irgendwie schon gespürt haben. Das war so etwas, was man eine Kultur des Herzens oder bei Hölderlin ganz klar eine Kultur der Liebe nennen könnte. Also bei Hölderlin es gibt ein großartiges Gedicht von ihm, das heißt Die Liebe, wo er dann das Bild hat, also der letzte Satz ist, die Sprache der Liebe sei die Sprache des Volkes. Und das sagt eigentlich schon alles. Also es war die Vision auf den Säulen von Poesie, aber natürlich auch Wissenschaft, eine Kultur des Miteinanders zu bauen, der Brüderlichkeit, der Freundschaft, der Zusammengehörigkeit. Es ging darum, wirklich etwas wie eine Form der Gemeinschaft zu kultivieren, weil man eben sah, alleine durch Vernunft und Rationalität bekommen wir das nicht hin. Und da könnte man sagen, liegt jetzt, um Toms Frage nochmal aufzugreifen, so der andere Erkenntnisgewinn, wenn man hier von Erkenntnis reden kann, aber der andere große Wert der Aspekte des Lebens, die von den Romantikern so in den Vordergrund gerückt worden sind. Mhm. Bei den späteren, wie bei Nietzsche oder Heidegger, ist das anders. Das waren wirklich Monolithen. Die haben vielleicht auch gerade darum dazu beigetragen, dass das Ganze ins Ungleichgewicht und in Schieflage geraten ist, wie ihr Nationalsozialismus, dass sie die Komponente der Liebe und Freundschaft und Zusammengehörigkeit, die in dem idealistischen, romantischen Kreis so maßgeblich war, aus den Augen verloren haben.
Das ist ein ganz spannender Gedankengang, ja. Der ist wirklich auch wert, ist, dem nachzugehen. Ich hoffe, dass der auch auf der Herbstakademie mit eingebracht werden kann, weil der vielleicht auch viel wirklich anschnellt, so wie man damit umgeht. Was du hier ansprichst, habe ich jetzt in Vorbereitung auf die Herbstakademie ja auch interessanterweise in dem Dialog zwischen Heidegger und Hannah Arendt, seiner Schülerin und Geliebten, gesehen, wo ihre, Hannah Arendts Antwort auf seine monolithische Sache, die du gerade angesprochen hast, ja genau ein Denken war, die dieses Gemeinsame und Öffentliche ins Zentrum stellte, als Antwort, sage ich mal, auf die Abgründigkeit dessen, was Heideggers Schattenseite hier war.
Ja, also ganz faszinierend, dass du das sagst. Und ich würde auch tatsächlich diese Spur noch mal einen Schritt weitergehen. Eine der großen Besonderheiten der von mir so geliebten Frühromantiker und Frühidealisten ist ja, die waren ja alle in Kreisen, wo sie ständig auch mit den hochgebildeten Frauen ihrer Zeit im Gespräch waren. Das war schon bei Goethe mit seiner Charlotte von Stein so, und das ist in dem Jenaer Kreis ganz genauso. Und ich glaube, dass eben dieses weibliche Element mit in das Denken dieser großen, dann eben doch Männerköpfe hineingeflossen ist, hat sicherlich Wesentliches dazu beigetragen, dass diese Kultur oder diese Vision des Maßes so stark ausgeprägt war. Bei einem Nietzsche, bei dem das überhaupt nicht funktioniert hat, der ja, wie man weiß, wirklich ein Frauen, wie soll man sagen, Verächter ist zu viel gesagt, aber ein Phobiker war, da gibt es dann den Willen zur Macht, aber der Wille zur Liebe findet nicht mehr statt. Und ich glaube, das ist bei Nietzsche ein großes Drama, was übrigens in meinem Buch dann auch entsprechend ausgeweist
wird. Sehr schön. Ich möchte hier nochmal auch die Möglichkeit aufmachen, falls es jetzt noch jemanden gibt, der sich hier auch per Telefon mit einbringen möchte. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Wir haben jetzt eine Stimme, die wir weit im Hintergrund hören, allerdings niemand.
Also ich kann gerade gar nichts verstehen.
Ich auch nicht. Falls das jetzt jemand war, der sich per Telefon einwählen wollte. Wir hören leider nur etwas ganz in der Ferne. Ich würde sagen, das funktioniert einmal so nicht.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja. Oh, ich bin jetzt habe sowohl das Internet an, wie jetzt auch mein Radio, mein Telefon.
Okay, dann ist es ganz gut, vielleicht in einen Nebenraum zu gehen, weil sonst haben wir das Echo hier unserer eigenen Stimmen mit in der Leitung.
Ja, ich bin jetzt etwas überrascht. Was mache ich denn?
Aber es oder einfach den Computer stumm zu schalten, das wäre auch nicht.
Also, jetzt bin ich dran.
Ja, wenn Sie vielleicht einfach den Computer stumm schalten.
Auf Stern und 6, ja?
Nein, nicht das Telefon, sondern den Computer. Hallo?
Das war okay, das hat
leider die Stern 6 nicht funktioniert.
Jetzt bin ich wieder da.
Jetzt sind Sie wieder da, ja.
Ja, ich habe auch nur einen kurzen Hinweis auf das Gedicht und die Poesie. Wir haben ja jetzt einen großen neuen Nobelpreisträger, Thomas Brandströmer. Mhm. Und das halte ich für einen sehr großen Hinweis, dass die Literatur nicht nur auf Prosa, sondern dass der Dichter wieder da ist. Mhm. Und es besteht eben auch im Hansa Verlag ein ganz kleines Gedicht.
Mhm. Wir hören Sie gut.
Dass ich im Mittelpunkt steht.
Ja.
Brandströmer geht von dem kleinen Ich und fragt, was ist das große Ich? Es ist auch etwas ganz Tiefgehendes, weil ja in der deutschen Idealismus das Ich ja auch im Zentrum stand.
Absolut.
Aber damit möchte ich jetzt einfach nur mit diesem Hinweis enden und bin gespannt auf das Echo.
Herzlichen Dank, Christoph, wenn ich das direkt an dich weiterleiten darf.
Eine wunderbare Sendung, ganz großartig.
Dankeschön. Christoph,
darf ich dir ich habe mich sehr darüber gefreut, über diese Nobelpreisverleihung. Ich glaube auch tatsächlich, dass, wie die Hörerin das hier gerade auch sagte, das symptomatischen Charakter hat. Also wenn ich solche Geschichten sage und irgendwie auch mal von meiner Faszination eben von diesen Dichtern und Denkern Ausdruck verleihe, dann ist das ja auch nicht irgendwie mein Privatvergnügen, sondern ich bin ja auch irgendwie nur Kind meiner Zeit und angedockt an den Zeitgeist, wenn man so will. Also ich glaube ja tatsächlich, dass wir uns in einer Epoche bewegen, die im Prinzip hat die Fragen, die man damals diskutiert und stellte, wieder, und sie hat auch eine Intuition von den möglichen Antworten. Ich glaube ja wirklich, dass wir uns auf eine, wie soll man sagen, auf eine neue Renaissance von einem eher kommunitarischen, also gemeinschaftlichen und kooperativen Denken hinbewegen, dass es wieder mehr erlaubt sein wird, auch über Gefühle zu reden, dass eine neue Sensibilität für Mythologien gibt, ohne damit jetzt irgendwo sich in den Mythos eines 21. Jahrhunderts irgendwie zu flüchten oder sowas. Ja. Also ich glaube, es liegt in der Luft, und diese Nobelpreisverleihung ist für mich auch ein weiteres Indiz dafür, dass es so sein könnte. Wir brauchen halt nur, wie immer bei solchen Zeitgeistphänomenen, eben auch Begriffe. Wir müssen die irgendwie zur Sprache bringen. Wir brauchen geistige Tools und Instrumente, die es uns erlauben, dieser eher diffusen geistigen Strömung eine Richtung zu verleihen. Mhm. Und da würde ich ihm sagen, wir haben eine Menge Schätze in unserer Kultur, die wir da anschließen können, ohne das jetzt wiederholen zu müssen, aber einfach, wo wir darauf aufbauen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, den Schweiß der Tapferen wert. Und ich finde es einfach toll zu sehen, dass es eben in der Gegenwart wirklich Projekte gibt, die in diese Richtung gehen und wo Menschen aufbrechen und auch wieder diese Qualitäten von, ja, sag mal wirklich von Herz, Liebe, Freundschaft, Poesie, Kreativität, Intuition, dass sie dafür gehen, dass sie das stark machen und es versuchen, in diesen kulturellen Mainstream hineinzutragen.
Ja. Dem stimme ich sehr zu. Ich möchte gern einen Einwand bringen, Christoph, denn eine Hörerin hier per E-Mail formuliert hat. Wenn ich das so vorlesen darf, schreibt die Hörerin: Mussten nicht andere Nationen erst Einhalt gebieten, um diesen Wahnsinn hier in Deutschland ein Ende zu setzen? Was wäre gewesen, wenn dies nicht geschehen wäre? Wo würden wir heute stehen? Wo bleibt denn eine wirkliche Entwicklung? Bedeutet Wohlstand ist gleich Fortschritt? Man betrachtet dieses globale Geschehen, Raubbau und Irrsinn auf allen Ebenen. Was ist mit einer Entwicklung des Bewusstseins? Macht es nicht nur einen winzigen Anteil auf diesem Globus aus? Ist es nicht noch ein verdammt weiter Weg dahin, wenn überhaupt möglich? Reicht Schöngeistigkeit und Poesie aus? Folgen Worten keine Taten, macht es wenig Sinn. Grüße, Claudia.
Oh Mann, hat Claudia viele Fragen aufgeworfen. Ich will eigentlich nur einen Gedanken dazu vortragen.
Ja.
Also, mir scheint es ja so zu sein, dass was wir heute gegenwärtig erleben, mit all den unglaublichen Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht, und sicherlich mit den dramatischen, ich würde fast sagen, Fehlentwicklungen, die unsere Kultur, und zwar im globalen Maßstab, in den letzten 200 Jahren genommen hat und vielleicht schon länger. Wenn wir das anschauen, müssen wir uns schon klar machen, das ist alles nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern die Entwicklungen, wie sie stattgefunden haben, sind immer beflügelt, inspiriert worden von Denkweisen, die irgendwann begrifflich geworden sind, die man zur Sprache gebracht hat und die dadurch einflussreich geworden sind. Ja. Ich meine, der Feuerbach hat in seiner berühmten These den Satz formuliert, bislang haben die Philosophen die Welt nur anders interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass Philosophien, genau wie Religionen, eben die großen Deutungssysteme der Menschheit, schon eine große Verantwortung tragen für das, was geschehen ist. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn wir heute irgendwie das Ruder herumreißen wollen, das zunächst mal ein geistiges Geschehen ist. Wir brauchen einfach ein anderes Denken. Wir brauchen eine andere, stimmigere Sicht auf die Welt, um diesen Herausforderungen, die das 21. Jahrhundert bringt, wirklich, wirklich gewachsen zu sein. Ja. Und deswegen ist das für mich mehr als Schöngeisterei, sondern hier geht es wirklich buchstäblich ums Ganze. Es geht um Fragen des Überlebens der Menschheit, weil wir ohne gute philosophische und gedankliche Welten einfach den Problemen nicht Herr werden können. Mhm. Dieses schöne Wort von Einstein, man kann Probleme nicht auf der Ebene lösen, auf der sie entstanden sind, das trifft einfach zu. Und wenn die Probleme, die wir heute haben, auf der Basis eines Ökonomismus entstanden sind, der irgendwann im 18. Jahrhundert das Licht der Welt erblickte, dann können wir es nicht mehr mit ökonomischen Tools oder auch mit wissenschaftlichen Tools im Sinne einer materialistischen Wissenschaft lösen, sondern wir brauchen ein neues Denken, ein neues Bewusstsein, einen neuen Geist. Und wir brauchen dafür, glaube ich, alle Inspirationsquellen, die uns zu Gebote stehen.
Ja. Nee, auch da stimme ich dir sehr zu. Und wenn wir heute schon beim Zitieren großer Namen sind, es gibt ja auch eine sehr interessante Antwort von Heidegger auf diese Feuerbach-These, wo er in einem Satz formuliert sagt, anders zu handeln, muss ich anfangen, die Welt anders zu interpretieren. Und das ist auf den Punkt gebracht, das nimmt überhaupt nichts von dem weg, was die Hörerin hier reinspricht. Es kommt aufs Handeln drauf an.
Absolut, natürlich.
Es kommt, also das möchte und darf nicht kleingeredet werden.
Weil aber die Frage ist ja wirklich, wie kommen wir überhaupt erst wieder ins Handeln? Weil im Augenblick handeln wir nicht, im Augenblick reagieren wir bloß und zwar wirklich fast panisch, instinkthaft, aber weder mit Kopf noch mit Herz. Und beides bräuchten wir.
Ja. Vielleicht hier noch eine letzte Frage angehängt, die uns auch per E-Mail erreicht hat, wo die Hörerin schreibt, vielen Dank für diesen Dialog. Was für Aussichten, dass die deutsche Kultur für die Menschheit eine ethische Antwort finden kann? Welche Wege seht ihr für den Ausdruck dieser Reife? Ich würde die Frage auch umformulieren, was steht an zu tun?
Ja,
ich weiß.
Wenn es darauf so eine schnelle Antwort kurz vor Tores Schluss gäbe, wäre ich auch froh. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe keine wirklich klare Antwort darauf.
Ja.
Das Erste, was es, glaube ich, zu tun gibt, ist tatsächlich, sich zunächst erstmal wirklich wieder dessen bewusst zu werden, was wir für Schätze in unserer eigenen Kultur haben, aus denen wir Inspiration, nicht mehr und nicht weniger als Inspiration für die Aufgabe beziehen können, diesen großen Herausforderungen begegnen zu können. Mhm. Das kann man jetzt auf die ganze Weise auf vielfältige Weise operationalisieren. Das hat was mit unserem Bildungssystem zu tun, das hat was mit unserem Mediensystem zu tun, weil ich sehe einfach eine ziemlich weitgehende Geschichts- und Traditionsvergessenheit bei uns. Und da würde ich mir einfach tatsächlich auch ein sehr viel offensiveres Eintreten dafür wünschen, an die große Tradition eben auch auf eine freie Weise wieder anzuknüpfen, wohl wissend, dass die deutsche Geschichte auch gravierende Kapitel hat, die alles andere als ruhmreich sind, das auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, zunächst mal muss auch im eigenen Land das Bewusstsein für die eigenen Schätze, die im Acker liegen, geweckt werden. Und wenn das der Fall ist, dann können wir vielleicht auch nochmal überlegen, unser berüchtigtes Exportweltmeistertum auf die geistigen Dinge auszubauen.
Ja. Ich möchte gerne auch noch eins zufügen und würde mich interessieren, ob du dem zustimmen kannst, weil, so wie ich das verstehe, in unserem Umgang mit Geschichte und auch mit diesem Vermeiden von Geschichte, die du gerade angesprochen hast, das hat aus meinem Verständnis mit einer doppelten Falle zu tun, nämlich, dass es eben weil das 20. Jahrhundert so passiert ist, wie es passiert ist, es eine Falle gibt, die zwei Formen hat. Nämlich in einer Schuldfalle zu sitzen, in der ich nur mit einer lähmenden Schuld reagiere, oder in die Vermeidung zu gehen, als wäre das nicht gewesen, was ist. Mhm. Und die einzige Antwort, die wirklich aus dieser doppelten Falle rausführt, ist das, was geschehen ist, im Negativen wie im Positiven, als Aufgabe zu verstehen.
Bin ich voll bei dir. Ja.
Weil das erlaubt uns die Wendung zu etwas Produktiven, Kreativen, die wirklich die Lehren im positivsten Sinn des Wortes daraus ziehen kann, auch gefunden werden kann, was beides, eben das Negative und das Positive an Lehren beinhaltet, so dass wir weitergehen können.
Ja, also kann ich einfach dir nur beipflichten an dem Punkt. Ich glaube, das ist genau die Haltung zur eigenen Geschichte, die wir brauchen. Also vor nichts die Augen verschließen. Also alle, wie soll man sagen, alles Konstruktive und Produktive andocken an die eigenen Traditionsströme, wird nur in dem Maße gelingen, indem wir nicht die Zeit des nationalsozialistischen Terrors ausblenden, sondern wissen, auch das gehört zu unserer Geschichte. Und gerade das nimmt uns in die Pflicht, die ungelebten Möglichkeiten, die in der eigenen Tradition stehen und von denen wir wissen oder ahnen, dass sie uns heute guttun könnten, zu neuem Leben zu erwecken. Gerade um Sorge dafür zu tragen, dass das, was nie wieder geschehen darf, wieder geschehen könnte.
Christoph, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende Gespräch.
Ja, Tom, ich danke dir. Das hat einfach Spaß gemacht, mit dir hier an diesem Donnerstagabend solche gravierenden Themen zu bereden. Und ich muss sagen, für mich selber, ich war richtig aufgeregt vorher, weil es eben wirklich auch ein Thema ist, was über das man nicht alle Tage redet. Und das überhaupt auf die Agenda zu setzen, einigen Mut verlangt. Und für den Mut bin ich dir dankbar.
Ich danke dir. Einen schönen guten Abend.
Danke, dir auch.